Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn selbst Deutschlands prominentester Virologe Christian Drosten zu einem Stopp der kostenlosen Corona-Tests auffordert, dann weiß man, mit dem System stimmt was nicht. Denn Drosten und andere Laborleiter sagen, wir haben einfach nicht die Kapazitäten. Uns fehlen die Reagenzien, mit denen die Proben von den Flughäfen zeitnah auf Corona getestet werden könnten. Und das wurde ja schon zu Anfang der Pandemie ziemlich deutlich, wie sehr wir da mittlerweile abhängig sind von Medikamentenlieferungen aus dem Ausland. Der promovierte Pharmazeut Franz Stadler nennt das, wie sein neues Buch, Medikamentenmonopolie, die unheilvolle Welt der Arzneimittelgeschäfte. Herr Stadler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich nehme mal an, Sie wundert das auch nicht, dieser Aufruf von Drosten und Co., oder?
Nein, es zeigt halt einfach deutlich, dass wir inzwischen ein durchökonomisiertes System haben, das keine Kapazitäten mehr frei hat. Und das führt halt dazu, dass es immer wieder zu Engpässen kommt, eben wie bei den Lieferengpässen bei uns bei den Arzneimitteln.
Aber sind solche Lager denn sinnvoll? Denn auch solche Reagenzien haben ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hat man ja bei der Schweinegrippe gemerkt. Da sind Millionen an Impfdosen bestellt worden, die man dann hinterher wegwerfen musste.
Das muss man natürlich anders organisieren. Man weiß ja die Haltbarkeit von vornherein und man kann natürlich ein rollierendes System entwickeln, dass halt einfach nichts verfällt. Aber das bedeutet natürlich eine gewisse Vorarbeit, die aber geleistet werden muss.
Sie waren jahrelang selbst in der Pharmaindustrie, seitdem arbeiten Sie als Apotheker über 30 Jahre schon. Und Sie haben ein eigenes Labor zur Herstellung von Medikamenten für die Krebschemotherapie. Und im Buch nun, da warnen Sie vor Engpässen in der Arzneimittelversorgung. Wo genau erleben Sie die denn?
Das erleben wir in unserem täglichen Geschäft, sage ich mal einfach. Wir hatten selbst vor Corona schon bis zu 500 verschiedene Arzneimittel, die in einer permanenten Bestellung waren und einfach nicht geliefert werden konnten.
Was war das zum Beispiel? Sind das Dinge, die man kennt?
Wir hatten zum Beispiel Engpässe bei Schilddrüsenhormonen.
Aber es passiert nicht jeden Tag, dass Sie in Ihrer Apotheke einer Kundin sagen müssen, tut mir leid, das haben wir nicht und ich kann Ihnen das leider auch nicht besorgen.
Schon jeden Tag, aber es wird dann nicht so laufen, dass wir sagen, wir können es nicht besorgen, sondern wir versuchen halt dann eine Alternative zu finden, meistens zusammen mit dem Arzt. Es gibt Rücksprachen und entsprechende Sachen. Deswegen wird auch sehr viel Zeit aufgewandt für diese Lieferengpässe und ich glaube, es gibt eine Umfrage von der Abta, das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, dass 92% aller Apotheker sagen, dass das ihr größtes Ärgernis momentan im Berufsalltag ist.
Sie beschreiben im Buch auch das Problem Lieferkette. Das ist ja durch Corona auch ziemlich deutlich geworden, dadurch, dass Arzneimittel- und Wirkstoffproduktion in der globalen Marktwirtschaft ganz oft ins Ausland verlagert wurden, sind wir jetzt auch abhängig von der Produktion in Ländern wie China oder Indien. Dadurch kommt es zu diesen Lieferengpässen, beeinflussen können wir das kaum. Aber die Abhängigkeit, schreiben Sie, berge auch andere Probleme, zum Beispiel häufigere Verunreinigungen von Medikamenten und mehr Fälschungen. Wie das?
Na gut, das Problem ist, wenn Sie natürlich die Wirkstoffe in Asien herstellen, also egal ob Indien oder China, dann sind die Kontrollen natürlich schwieriger. Zudem hat man sich ein Kontrollsystem ausgedacht, das zwischen EU und, sage ich mal, BfArM, also unser Bundesamt für Arzneimittel, hin und her geht und man kontrolliert sehr stark nach Aktenlage. Also da gibt es sogenannte ZEP-Zertifikate, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden und in denen der Hersteller angibt, welche Verunreinigungen möglich sind. Und dann wird nur auf diese möglichen Verunreinigungen geprüft. Wenn aber, wie zum Beispiel beim Valsartan-Skandal im letzten Jahr, dann der Herstellungsprozess vor Jahren geändert wurde, werden diese Zertifikate manchmal sehr zeitverzögert überhaupt erst angepasst und es prüft niemand.
Nun ist es ja so, dass die Pharmafirmen auch natürlich eine Gewinnabsicht haben. Wenn sie Medikamente produzieren, ist es für die aus deren Sicht nicht dann ganz verständlich, dass sie das lieber in Ländern wie Indien oder China machen?
Ja, da kommt natürlich der Druck auch von den Krankenkassen hinzu. Wir müssen aber da unterscheiden zwischen generischem Markt und patentgeschützten Markt. Also generischer Markt heißt Nachahmerpräparate. Da ist der Patentschutz abgelaufen und es gibt meistens sehr viele Firmen, die diese Wirkstoffe im Markt verbreiten. Und das führt dann dazu, dass die Kassen praktisch Rabattverträge ausschreiben. Das funktioniert wie Ausschreibungen, wie wenn sie im Bau eine Ausschreibung machen. Und das Hauptkriterium bei diesen Rabattverträgen für den Zuschlag ist der Preis. Deswegen ist Deutschland im generischen Bereich inzwischen zu einem Billigland geworden, weil da nur noch zum Teil Centbeträge verdient werden, wenn überhaupt. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Firmen noch einen größeren Druck haben, es in Billigländern produzieren zu lassen, also China oder Indien.
Wäre denn, wenn man mehr dieser Generika in Deutschland produzieren würde, das Problem der Versorgung damit gelöst? Weil wir würden ja dann unsere wahrscheinlich auch ins Ausland exportieren. Oder könnte man die deutschen Arzneimittelhersteller verpflichten, vor allen Dingen den deutschen Markt zu bedienen?
Also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es hat natürlich Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis diese Wirkstoffproduktion in die asiatischen Länder ausgelagert wurde. Und das zurückzuholen wird mindestens auch so lange dauern, weil Sie müssen sich vorstellen, manche dieser Wirkstoffe haben ja 10, 15 und noch mehr Syntheseschritte, die dann in unserer arbeitsteiligen Welt weltweit verteilt durchgeführt werden. Wenn Sie das alles nach Deutschland zurückholen wollten, müssten Sie natürlich eine ganz anders pharmazeutisch-chemische Industrie aufbauen, die wesentlich größer wäre. Und ich glaube, auch da würde es Widerstand geben in der deutschen Bevölkerung. Deswegen empfehle ich ja auch den Aufbau eines nationalen Arzneimitteldepots, das eben, wie vorher beschrieben, in einem regulierenden System funktionieren könnte.
Nun lese ich bei Ihnen aber auch Positives. Sie schreiben, in Corona-Zeiten habe sich plötzlich gezeigt, dass und wie man durchaus gegensteuern könne, wenn es sein muss. Wie hat die Politik das denn konkret getan im Bereich Arzneimittelversorgung?
Nun, wir hatten mehrere Corona-Gesetzespakete, die in wirklich Windeseile durch den Gesetzgebungsverfahren durchgepeitscht wurden, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass den Apothekern wieder mehr Kompetenz zugestanden wurde. Die Apotheker selbst sind ja studierte Pharmazeuten. Und diese Kompetenz wurde einfach dadurch wieder gestärkt, dass man uns dann zum Beispiel wieder zugetraut hat, dass wir eine andere Firma nehmen, die vergleichbar ist. Und das hat dazu geführt, dass die Patienten eben nicht zwei-, dreimal in die Apotheke kommen mussten, bis die Rücksprache mit dem Arzt oder sowas erfolgt ist. Und man hat also Bürokratie abgebaut, die vorher dazu geführt hat, dass die Vor-Ort-Apotheke eigentlich geknebelt war.
Sie klagen mit diesem Buch in gewisser Weise auch die eigene Zunft an. Ich zitiere mal aus dem Buch, da schreiben Sie: Nach fast 30 Jahren Selbstständigkeit als Apotheker habe ich verstanden, dass man nicht betrügerisch vorgehen muss, um auf der falschen Seite zu stehen. Es reicht einfach nur, seine Arbeit zu machen. Deshalb mein Appell, die Gruppe der integren und dem Wohl der Patienten verpflichteten Apotheker muss ihre Stimme erheben. Zitat Ende. Was soll diese Stimme denn sagen?
Ich sage es mal so, wir haben momentan ein System, das sich stark am Profit orientiert. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir uns wieder in ein System entwickeln, in dem man einfach sagt, okay, unsere Aufgabe ist die Arzneimittelversorgung. Arzneimittel sind ein besonderes Gut und wir versuchen das bestmöglich zu machen. Und da muss man einfach über eine Umgestaltung der Honorierungssysteme und der Preisgestaltung bei den Arzneimitteln nachdenken, was aber ein sehr schwieriges Thema ist. Aber ich meine, es ist besser, als man arbeitet einfach so weiter und jeder versucht, seinen eigenen Vorteil irgendwie durchzubringen. Ich habe es eben deswegen als Spiel genannt, weil das eben so ein sorgloser, wie soll ich sagen, eben fast spielerischer Umgang mit der Arzneimittelversorgung ist. Und ich meine, das darf nicht von Geldgier getrieben werden, sondern man muss einfach überlegen, wie funktioniert am besten die Versorgung? Wie ist die Arzneimittelsicherheit am höchsten und wie schaffe ich das? Und wenn ich von den Gesichtspunkten ausgehe, dann kriege ich ein ganz anderes System.
Medikamentenmonopolie, die unheilvolle Welt der Arzneimittelgeschäfte, so heißt das neue Buch von Franz Stadler. Erschienen ist es im Murmann Verlag, hat 220 Seiten, die kosten 18 Euro. Herr Stadler, Deutschlandfunk Kultur sagt danke für das Gespräch.
Bitteschön.